Wir haben heute Morgen beim Brotbrechen intensiv die Stiftshütte abgehandelt. Da musste ich innerlich lächeln, weil das ist auch mein Thema heute. Von daher sind wir im alten Thema schon wieder drin. Ich möchte unsere Bibelstelle zuerst lesen aus 2. Mose 25, Vers 8. Hier tut Gott etwas kund. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Die Bibel zeigt dann nochmal ganz klar in 2. Mose 25, 40 das Gleiche, dass ihm auf dem Berg etwas gezeigt wurde, das mit diesem Vorbild zu tun hat. Und wir wissen aus Hebräer 9, ihr wisst, was hier eigentlich passiert ist. Und zwar in Hebräer 9, Vers 23 zeigt uns die Heilige Schrift etwas. Sie sagt hier, so ist es also notwendig, dass die Abbilder, dieses Heiligtum, das Mose erstellen sollte, war ein Abbild, also ein Muster, der im Himmel befindlichen Dinge hierdurch gereinigt werden, das war Tierblut, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Opfer als diese. Das heißt zu Deutsch, wir haben hier eigentlich was ganz Einfaches. Er sagt hier, die gleiche oder das gleiche Gebäude mit den gleichen Gegenständen, wie Israel auf der Erde geschaffen hat, war im Himmel, im innersten Heiligtum. Und Mose ist eigentlich nur hingegangen, das, was ihm Gott gezeigt hat, das hat er einfach körperlich nachgebaut. Und dadurch hast du das Heiligtum hier auf der Erde. Dieses Wort Stiftshütte, das wir benutzen, das kommt von Luther. Hat auch Schlachter übernommen. Ist sicher ein wichtiger Ausdruck, der auch eingebürgert ist. Wörtlich heißt es Zelt der Zusammenkunft. Dieses hebräische Wort, vorher wird ja die Wohnung genannt, da meint man Wohnung, ein Zelt, aber ein Tempel, da kommt schon der Gedanke des geistlichen Tempels. Aber dieses Wort Zelt der Zusammenkunft, dieses Öhel, das bedeutet ganz sachlich das Zelt eines Nomaden. Und jetzt muss man natürlich gucken, wenn die Bibel in Johannes 1, 14 sagt, der Herr Jesus wurde Fleisch und wohnte unter uns, dann steht da im Griechischen zeltete unter uns. Also da ist schon eine Andeutung auf die Stiftshütte. Und dieses Zelt der Zusammenkunft, dieses andere Wort Moed, das heißt Begegnung, Zusammenkunft, Festzelt, auch Verabredung. Das heißt persönliche Begegnung, das steckt da dahinter. Jetzt muss man sich einfach das vergegenwärtigen. Dieses Heiligtum Gottes war der Tempel Gottes auf dieser Erde für das Volk Israel. Später im Tempel aufgegangen, nach der Zerstörung oder beziehungsweise schon vorher verschwunden. Zur Zeit Jesu gab es im innersten Heiligtum keine Bundeslade, gar nichts mehr. Da war nur ein Stein und da haben sie ein Töpflein Blut draufgestellt. So wird berichtet. Man kann das auch bei Flavius Josephus nachlesen. Also zur Zeit Jesu gab es keine Bundeslade. Zur Zeit Jesu gab es diese heiligen Dinge nicht mehr, weil sie sind verschwunden. Die Bibel berichtet auch, dass Gott letztendlich sagt, sie werden nie mehr gebaut werden. Echt. Wenn dann Fälschungen in der antichristlichen Phase dann später noch entsteht, das sei dahingestellt, aber es wird nicht mehr aufgestellt. Die Bibel sagt im Neuen Testament, 1. Korinther 3, 16, wir, die Gläubigen, sind jetzt der Tempel des Heiligen Geistes. Also sagt die Bibel, redet praktisch von drei interessanten Dingen. Sie sagt einmal, es gibt einen Tempel auf der Erde zur Zeit Israels. Das ist ein ganz genaues Abbild, ein ganz genaues Muster von dem Tempel, der im innersten Heiligtum im Himmel drin war. Also haben wir zumindest eine Beschreibung, wie es im innersten Heiligtum aussah. Das Dritte ist ganz einfach, sie sagt, ihr selber, die Gläubige, seid jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes, als einzelne Gläubige euer Herz, und ihr zusammen bildet den großen, unsichtbaren Tempel des Heiligen Geistes, nämlich der Leib Jesu Christi. Und aus dem Grund ist auch alles, was ja körperlich Israel geschah, ist ja eine Vorschattung, laut Hebräer 10, 1, was uns geistlich geschieht. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. So wie Israel durch das Blut des Passahlammes aus Ägypten ausgezogen ist, so ziehen wir durch das Blut des wirklichen Passahlammes, nämlich durch das Blut Jesu Christi, aus Ägypten, aus der Welt aus, um Gott zu dienen. Das ist also genau ein Muster. Und aus dem Grund ist auch die Stiftshütte oder die Bundeslade sind letztendlich Musterbeispiele. Und jetzt möchte ich einfach das einmal beschreiben, bevor ich hier in die Tiefe gehe, und zwar Hier ist etwas, das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Dieses Heiligtum, das hier von Gott angeordnet war und von dem Gott ganz klar sagt, dort offenbart er sich, wir haben es heute Morgen gelesen beim Brotbrecher, auf dem Sühnedeckel, auf dem Zentrum der Stiftshütte in der Bundeslade, dort hat er sich geoffenbart. Und dieses Heiligtum war, wenn wir jetzt einfach zurückdrehen würden, um auch zu verstehen, was heute bei uns passiert, dann wäre es ganz einfach. Wärst du ein Heide, und du bist ja ein Heide, genauso wie ich, jeder Nicht-Jude ist ein Heide, und du hättest dich für den Gott Israels. Und der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus ist immer noch der Gott Israels. Das darf man nicht vergessen. Dieser ganze antisemitische und dieser, sagen wir mal, Gegnerschaft gegen den lebendigen Gott, braucht man sich nicht wundern, dass es heute in Verruf kommt. Aber eines ist sicher, Jesus war ein Jude, vom Fleisch her geboren, obwohl er Gott war, der im Fleisch geoffenbart ist. Und das auserwählte Volk ist immer noch das auserwählte Volk, trotz aller Irrungen und Verwirrungen, die Israel selber herbeiführt in seinem Ungehorsam. Aber etwas ist ganz wichtig, und zwar dieses Heiligtum. Wenn ich jetzt als Heide zu Israel kam, dann habe ich was ganz, ganz Seltsames gesehen. Und zwar, ich komme jetzt als Heide komme ich zu Israel, jetzt sehe ich plötzlich etwas. Schon von weitem sichtbar, unübersehbar, sehe ich weiße Leinwand. Und zwar, die Bibel sagt ganz klar, wenn ihr das nachlesen wollt, müsst ihr anfangen, 2. Mose 25, und dann müsst ihr praktisch bis zum Schluss von diesem Buch müsst ihr weiterlesen. Dann seht ihr ganz genau, wie die Stiftshütte gebaut war. Sie war mit weißer Leinwand umspannt. Das war praktisch wie ein Zaun um die Stiftshütte rum. Und in diesem Zaun, da gab es genau an der Stirnseite eine einzige Tür, durch die man eintreten konnte. Und diese Tür hatte Farben. Diese Farbe war blau, diese Farbe war rot, diese Farbe war weiß. Das war die Farbe, die symbolisiert letztendlich die Person Jesu. Aber eines war klar, jeder hat sofort gesehen, wenn du mit dem Gott Israel zu tun hast, dann hast du es mit weiß zu tun. Dann geht es um Reinheit. Damit ist auf der Heide sofort die Forderung Gottes zugekommen. Gott will Reinheit, vollkommenes Weißes. Und eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, meine Frau sagt immer zu mir, kauf ja nichts Weißes. So wie du bist, ist es nach 10 Minuten dreckig. Das gibt auch Leute, die da anfällig sind. Ich habe da meine Probleme. Also blau ist für mich besser und andere Farbe. Schwarz noch besser. Aber eines ist ganz, ganz sicher. Der Heide hat gesehen, der Gott Israels offenbart sich durch Reinheit. Es geht um Reinheit, das ist die Forderung Gottes. Und es stand dann, was ganz verwunderlich war. Wisst ihr, das war ja mitten in der Wüste, im Dreck. Und mitten in der Wüste, im Dreck, stand es drin, auf Füßen, aus Erz. Das Innere war aus Gold, aber außer war es Erz. Erz ist ein Bild in der Bibel für Gericht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, der hat sich gewundert, hat gesagt, mitten im Dreck, mitten in der Wüste, im Dreck, richtet die was vollkommenes Schneeweißes auf. Und genau das ist eigentlich das, was Gott uns zeigt. Er sagt, mitten in der Wüste, mitten im Dreck, mitten im Elend, baut Gott sein Tempel. Und ich und du, wenn wir gläubig sind, wer nicht gläubig ist, gehört da nicht dazu. Ganz klare Aussage. Wer wirklich gläubig ist, wer wirklich gerettet ist, wirklich wiedergeboren ist, von dem sagt die Bibel, er ist in einem Geist zu einem Leib getauft, er gehört zu diesem Tempel, er gehört zu diesem unsichtbaren Tempel und auch diesen Tempel richtet Gott auf, mitten im Dreck dieser Welt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, der Dreck dieser Welt hindert Gott nicht, sein Heiligtum zu bauen. Und der Dreck dieser Welt hindert Gott nicht, dass sein Heiligtum weiß ist, dass die Gemeinde gereinigt ist, dass die Gemeinde geheiligt ist, dass sie nicht dem Dreck dieser Welt frönt. Diese Füße stehen auf der Erde. In 1. Mose 3, Vers 17 sagt die Heilige Schrift, verflucht sei der Erdboden um deinetwillen. Das heißt, die steht mitten im Fluch. Und auch Gott baut seine Gemeinde mitten im Dreck dieser Welt, mitten in dieser Erde, die verflucht ist um des Sündenfalls willen, mitten in dieser abgefallenen Menschheit, die dem Teufel nachgefolgt ist, statt dem lebendigen Gott, mitten drin in diesem verfluchten Gebiet, baut Gott seine Gemeinde. Auch die neue. Die Stiftshütte ist ja nur ein Musterbeispiel. Aber da sieht man, was Gott auch geistlich tut. Das heißt, im größten endzeitlichen Dreck, der diese Welt überflutet, und das muss man jetzt einfach nochmal ganz deutlich sagen, durch das Aufkommen der Medien, vor allem durch das Aufkommen der Satellitenmedien, muss man einfach ganz nüchtern sachlich sagen, ist praktisch ein Kübel ist zu wenig, sagen. Es sind unendliche Vorräte an Dreck über diese Welt ausgegossen worden. Das kommt aus der untersten Hölle. Das muss man einfach nüchtern sehen. Aber mittendrin in diesem Dreck kann man rein sein. Mitten in diesem Dreck kann man sauber sein. Mitten in diesem Dreck kann man Tempel des Heiligen Geistes sein. Selbst wenn die Füße auf dem Fluch stehen und jeder von uns lebt in dieser Welt. Das ist auch der Grund, in Johannes 13, Vers 8, das ist eine hochinteressante Bibelstelle, geht es darum, der Herr Jesus und der Petrus redet miteinander. Und der Petrus sagt, du darfst mich nicht waschen. Dann sagt der Jesus ganz klar, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir. Und das ist ein ganz klares Bild von der Bibel her, dass wenn ich nicht gewaschen werde, durch das Wasserbad im Wort, durch die Wiedergeburt, wenn ich nicht in einem Geist, seinem Leib getauft werde, wenn das nicht geschieht, diese grundsätzliche Reinigung, bin ich kein Eigentum Jesu. Das ist jetzt ganz wichtig für jeden in unserer Mitte, der noch nicht das erlebt hat. Wenn du das nicht erlebt hast, dass der Jesus deine Sünde vergibt, dich abwäscht mit seinem Blut, dann gehörst du nicht zu diesem Heiligtum. Dann gehörst du nicht zu diesem Tempel. Dann gehst du verloren. Aber wenn du das erlebt hast, das hat dann Petrus klipp und klar gesagt, dann hast du Teil an ihm. Er hat es umgedreht, er hat gesagt, wenn du es nicht erlebst, hast du keinen Teil an mir. Aber interessant war, er sagt, aber du musst trotzdem gewaschen werden, auch als Gläubiger, und zwar die Füße. Das war die Begründung, wo dann den Jünger die Füße gewaschen hat. Das ist auch logisch, und zwar, weil die Füße mit dem Fluch in Berührung kommen. Weil die Füße mit dem Dreck dieser Welt in Berührung kommen. Das ist jetzt bildlich gesprochen. Das heißt, überall, wo ich als Mensch Berührungspunkte mit dem habe, was von dieser Welt Schlechtes kommt. Dabei muss man ja ganz klar betonen, dass von dieser Welt nicht alles schlecht ist. Es ist immerhin noch ein Stück Schöpfung, ein Stück, das Gott auch bewährt. Aber ein Großteil ist eben vom Teufel in Besitz genommen. Und wenn der Teufel mich hier verseucht, letztendlich, dann muss ich mich waschen, auch als Gläubiger. Das heißt, der Gläubige hat dauernd nötig, gewaschen zu werden. Aber unabhängig davon steht das Heiligtum, wie bei Israel, im Dreck. Die Füße stehen im Dreck. Das Heiligtum ist selber nicht dreckig, sondern vollständig strahlend weiß. Und damit signalisiert Gott jedem, der kommt, du hast nur eine Chance, wenn du dieser Forderung Gottes, dieser Reinheit gerecht wirst, nämlich der Vergebung der Sünden. Und gleichzeitig zeigt er nur eine Tür. Es gibt keinen zweiten Weg. Wisst ihr, der Mensch ist ja listig und der Teufel ist ein Lügner. Der Mensch einredet, dass er auf andere Wege über Umwege, über Hintertüren in den Himmel kommt. So von wegen, alle Religionen führen als gleiche Ziel. Da gebe ich denen recht. Die führen alle als gleiche Ziel. Die führen alle in die Hölle. Alle. Weil das Evangelium ist keine Religion. Sondern das Evangelium ist die Offenbarung der Wahrheit. Und da gibt es nur einen einzigen Weg. Und der Herr Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand, gar niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und das ist das, was die Stiftshütte zeigt. Sie zeigt vollkommene Reinheit mitten in einer fluchverseuchter, dreckigen Umgebung. Und in dieses Heiligtum, da kommt man nur hinein über eine Tür, über eine einzige Tür. Diese Tür ist laut Johannes 10, der Herr Jesus. Damit hatte mal der kam, klare Verhältnisse. Er wusste ganz klar, zum lebendigen Gott kann man nur kommen, wenn man dieser Reinheit entspricht, man kann nur hineingehen. Was aber Gott dann auch gezeigt hat, wenn jetzt dieser Fremdling, der hier mit den Juden in Berührung kam, gesprochen hat, dann war etwas klar. Die haben ihm gesagt, weißt du, hier rein, da gibt es ganz klare Regeln. Zum Beispiel ins Allerheiligste, wo die totale Versöhnung geschieht. Da darf nur einmal im Jahr der hohe Priester mit Blut. Und wir wissen jetzt vom Neuen Testament, dass ins himmlische Heiligtum auch nur ein einziger hohe Priester, der gleichzeitig Gott ist und gleichzeitig Mensch ist, das heißt, in dem Heiligtum im Himmel ist auch ein einziger hohe Priester, nur ein einziges Mal eingegangen. Hebräer 10, 19 zeigt uns das. Die Bibel sagt ganz klar, als hier letztendlich er dieses große, vollkommene Opfer brachte, ging er mit seinem kostbaren und teuren Blut, das innerste Heiligtum, also das werden wir nachher sehen, das wäre praktisch der internste, der heiligste Teil dieses Heiligtums, das nach außen hin sehr weiß war, nämlich ins Allerheiligste. Dort ist der Herr Jesus eingegangen mit seinem kostbaren und teuren Blut, hat sein Blut niedergelegt und damit ist eine perfekte Erlösung geschehen. Jetzt wusste aber auch der Heide, also die Erlösung kannst du als Mensch nicht tun. Du kannst nicht ins Heiligtum. Es muss ein Dritter für dich ins Heiligtum. Und dieser Dritte muss eine bestimmte Form wahren. Er muss bestimmtes Blut ins innerste Heiligtum tragen. Und nach der neutestamentlichen Offenbarung konnte es nur das Blut sein von einer Person, die vollständig sündlos war und gleichzeitig Blut hatte, das der Wert hatte, um die gesamte Menschheit zu erlösen. Das war der Herr Jesus. Gott und Mensch in einer Person. Er hat seine Gottheit nie niedergelegt. Er war auch so lange hier, als Mensch über die Erde ging, Gott. Er war aber ein wirklicher Mensch, vollständig. Er hatte nur einen einzigen Unterschied zu uns alle. Er hatte keine Erbsünde, er hatte keine Sünde, er war sündlos. Sonst war ein Mensch wie wir. Und er hat dieses Blut vergossen und als er dieses Blut vergossen hat, war die Erlösung fertig. Und jetzt wusste auch der Fremdling in Israel, ein Dritter muss ins Heiligtum. Der Jesus ist ins Heiligtum gegangen, es ist passiert. Das heißt, wir Gläubige wissen das jetzt. Es ist passiert. Alles, was hier die Stiftshütte symbolisiert, ist passiert. Der Jesus ist durch diese erste Tür durchgegangen, ist durchs Heiligtum durchgegangen, ist durch ins Allerheiligste eingegangen im Himmel und hat dieses Opfer gebracht. Aber es ist ein Unterschied. Dieses Heiligtum hier auf der Erde, das hat einen Vorhof. Dieser Vorhof war das Weiße. Und in diesem Vorhof war ein Brandopferaltar. Brandopferaltar ist immer dasselbe, ein Bild für Hingabe. Hier hat sich der Herr Jesus hingegeben für unsere Sünden. Und wenn du jetzt reinkommen bist und hast das gesehen, hast du begriffen, da ist ein Altar, da muss ich jemand hingeben und gleichzeitig ist ein Wasserfass, um mich zu waschen. Das heißt, in dieses Heiligtum rein, entspricht jetzt der Wiedergeburt, dem Gerettetsein, kommst du nur, wenn die zwei Dinge passiert sind. Wenn das Opfer Jesu an dir gewirkt hat, das heißt, wenn du das Opfer Jesu für dich persönlich angenommen hast, wenn du gewaschen bist von deinen Sünden, dann durftest du überhaupt nur hattest du nur überhaupt die Möglichkeit, ins Heiligste zu gehen, ins Allerheiligste sowieso nicht. Das heißt, der Weg ist eindeutig. Und wenn man jetzt das sieht, im Vorhof war eben dieser Brandopferaltar und da war das Wasserbecken. Und bevor das nicht jemand passiert hat, konnte er nicht einmal ins Heiligtum. Und im Heiligtum war dann auch etwas Heiliges. Da war der Leuchter. Leuchter steht in der Symbolsprache der Bibel für die Gemeinde. Sobald jemand vom Vorhof, im Vorhof die Wiedergeburt erlebt, oft ist so, wenn jemand den Vorhof betritt, alttestamentlich, dann entspricht es dem, was bei uns heute mit Erweckung bezeichnet wird. Dann siehst du plötzlich, wie der Heilige Geist wirkt im Herzen dieses Menschen, wie er der Vater zum Sohn zieht. Und dann kommt die Stunde, wo diese heilige Entscheidung fallen kann, dass ich Ja oder Nein sage. Dann nämlich macht der Herr mich in einen oder der Herr bereitet mich zu in einen Zustand, wo ich mich entscheiden kann. Ja oder nein. Die letzte Entscheidung, die lässt er mir. Aber er bereitet mich vor durch den Heiligen Geist. Er zieht mich, das ist Erweckung, das ist Vorhof. Sobald aber jetzt ich dieses vollkommene Opfer, wo der Jesus sich auf dem Brandopferaltar für meine Sünde hingegeben hat, annehme, dann werde ich gewaschen in diesem Wasserfass und bin vollständig rein und komme in derselben Sekunde praktisch in das Heiligtum. Das heißt, ich gehöre dann zum Leuchter. Ich gehöre dann zur Gemeinde. Darum sagt die Bibel, du bist in einem Geist zu einem Leib getauft. Das sind die Bilder, die hier auf der Erde waren. Aber im Himmel passiert genau das Gleiche. Nur siehst du es nicht. Aber in der Sekunde, wie man hier, was die Stiftshütte symbolisiert, der Vorhof passiert, geht man ins Heiligtum. Im Allerheiligsten war dann was ganz anderes. Da war letztendlich nur Dunkelheit, da war nur die Bundeslade, auf der Bundeslade nur der Sühnedeckel und der Sühnedeckel war die Stelle, die mit Blut besprengt wurde. Das war die Stelle, wo die totale Gegenwart Gottes war. 4. Mose 7, 89, da sagt die Bibel, ich möchte gar nicht die Stiftshütte beschreiben, gell? Also ich möchte es nur vorab, ich möchte was anderes zeigen, aber ich möchte die Stiftshütte vorab beschreiben, damit man es versteht. 4. Mose 7, 89, dort heißt es, und wenn Mose in die Stiftshütte ging, um mit ihm, nämlich mit Gott zu reden, so hörte er die Stimme zu ihm sprechen, vom Sühnedeckel herab, der auf der Lade des Zeugnisses ist, zwischen den beiden Cherubim, und er redete zu ihm, dort vom Sühnedeckel. Und die Bibel sagt jetzt plötzlich, als höchste Offenbarung wohl des Neuen Testamentes bezüglich alttestamentlicher Geheimnisse in Römer 3, 25. Er, Jesus, ist der Sühnedeckel. Er ist der Hilasterion. Das ist das griechische Wort für Sühnedeckel. Wenn man Altes Testament auf Griechisch liest, sieht man dann letztendlich, dass er der Sühnedeckel ist. Und jetzt sagt die Bibel, nur dort redet Gott. Das heißt, Gott hat dir und mir nichts zu sagen, was nicht von mir Jesus kommt. Es geht immer so, vom Vater durch den Sohn vermittels des Heiligen Geistes. Es heißt, der Sohn ist von Gott hier auf dem Leuchter, im Zentrum. Darum sagt auch der Jesus auf dem Berg der Verklärung, als er mit den Jüngern redet, erklärt er ihn und dann beginnt Gott plötzlich zu reden und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Gott will, dass wir auf den Herr Jesus hören. Und er ist die totale Offenbarung. Das sieht man auch in dieser Stiftshütte oder in diesem Zelt der Zusammenkunft. Du hast dann letztendlich nur diesen Sühnedeckel. Und 3. Mose 16, am großen Versöhnungstag, Yom Kippur, da sieht man wieder, was passiert ist, als der Herr Jesus laut Hebräer 10, 19 ins allerinnerste Heiligtum einging, was dort passiert ist. Und da sieht man in Vers 14, 15, wie das Blut vor den Sühnedeckel und auf den Sühnedeckel gesprengt wurde. Und damit war die Erlösung fertig. Und dann sieht man etwas in Vers 2, wie die Wolke und Feuersäule, die Fülle des Heiligen Geistes, diesen Sühnedeckel, der Herr Jesus umhüllt. Das heißt, bei Gott dreht sich alles um Jesus und sein Blut. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist die große Offenbarung Gottes. Und wenn man das versteht, wenn das ein Jude verstanden hat, dann kam auch langsam Verständnis. Er hat das Verständnis gehabt, wenn ich zu Gott kommen will, wenn ich dieses Weiße sehe, diese Stiftshütte, muss ich rein sein. Er muss mich reinigen. Er hat auch begriffen, es gibt bloß eine Tür. Er hat auch begriffen, ich kann das Opfer für die Sünde, dass ich gerettet werde, nicht selber bringen. Ich kann nichts tun. Es muss ein Dritter da rein, der hohe Priester. Und wenn ich drin bin, dann war es ihm auch klar, dann bin ich beim Leuchter, Gemeinde. Und gleichzeitig war hier ein Schaubrottisch. Das ist ein Bild für die Gemeinschaft. Wenn ihr wissen wollt, was Gemeinschaft ist, müsst ihr einen der kleinsten Briefe des Neuen Testaments, und zwar das erste Kapitel, lesen. 1. Johannesbrief, das erste Kapitel, erklärt er ganz genau, wie Gemeinschaft durch Jesu Blut entsteht. Durch Jesu Blut ist letztendlich die Gemeinschaft entstanden zwischen Gott und zwischen uns Gläubigen. Wenn unsere Gemeinschaft nicht stimmt, dann hat es immer zwei Gründe. Wenn zwei Gläubige nicht miteinander können, dann hat es ganz einfach Gründe. Entweder ist einer nicht tiefgründig mit dem Blut Jesu gereinigt oder der zweite oder beide. Aber wenn beide tiefgründig gereinigt sind, Jesu Blut in Ordnung sind mit Gott, dann ist die Gemeinschaft da. Das ist einfach Fakt. Und da sieht man dann letztendlich, das begreift man, wenn man den Brandopferaltar hinter sich hat, das Opfer, und gleichzeitig gewaschen ist, dann ist man, das ist ein Zustand, war man im Heiligtum. Im Heiligtum war der Schaubrotetisch, Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen. Und da war der Leuchter und da war der Räucheraltar, da wird ein gebetet. Die Bibel beschreibt es nachher so, dass du nicht genau sagen konntest, je nach Bibelstelle, ist jetzt der Räucheraltar noch im Heiligtum oder hat er schon ins Allerheiligste reingewirkt? Weil von diesem Räucheraltar wurde dann angebetet. Und wer wurde angebetet? Die Bibel sagt, der Rauch umhüllte den Sühnedeckel. Da wurde der Herr Jesus angebetet in einer gewaltigen Weise. Und da war ein Vorhang zwischen Heiligtum und Allerheiligstes. Und dann sagt die Bibel im Matthäus 27, 51, als der Herr Jesus kam, am Kreuz von Golgatha, dann ist der Vorhang zerrissen. Und Hebräer 10, 19 sagt, der Vorhang, der zerrissen ist, war sein Leib, sein Körper. Er ist ins innerste Heiligtum eingegangen, als sein Körper zerstört wurde im Kreuz von Golgatha durch den Fluch der Sünde. Da ist etwas passiert. Da ist ein Mensch eingegangen, der gleichzeitig Gott war, hat das große Opfer gebracht und der Vorhang ist zerrissen. Wisst ihr, was das bedeutet? Es bedeutet, dass das Heiligtum im Himmel anders ist, wie das Heiligtum auf der Erde war. Und zwar dieser Vorhang zwischen Heiligtum und Allerheiligstem ist weg. Ist weg. Das ist jetzt freier Zugang. Das heißt, wenn ich zum Leuchter gehöre, zur Gemeinde, also nochmals, bildlich gesprochen von der Stiftshütte, ich bin durch die Tür Jesus Christus eingegangen. Ich habe dann das vollkommene Opfer erlebt, indem er meine Sünde vergeben hat, mich gewaschen hat in sein Blut. Dadurch bin ich versetzt ins Heiligtum. Jetzt gehöre ich zum Leuchter, jetzt habe ich Anteil am Schaubrottisch, ich habe Gemeinschaft mit ihm, die Werke, alles geschieht durch der Jesus. Ich bin der, der Herr anbetet. Wenn das alles geschehen ist, dann letztendlich bin ich das, was man im Neuen Testament sagt, gerettet. Ich bin ein Gotteskind. Aber dann war immer noch im Alten Testament der Vorhang zum Allerheiligsten. Und jetzt sagt die Bibel, im Neuen Testament ist der Vorhang weg. Das heißt, du stehst jetzt, wenn du zum Leuchter gehörst, direkt in der totalen Gegenwart Gottes durch Jesus Christus. Du stehst vorm Sühnedeckel. Dort ist auch die Schechina, die Wolke- und Feuersäule, die Fülle des Heiligen Geistes. Das heißt, du bist jetzt in das Totale versetzt, in die totale Gegenwart Gottes. Wenn du richtig stehst vor Gott, wenn du das tust, was Gott will, dass du gereinigt bist durch sein Blut, dass du im Lichte wandelst, dann bist du in der totalen Gegenwart Gottes. Das ist doch ungeheuer, wenn man sich das vorstellt. Das heißt, ich kann im Glauben ins allerinnerste Heiligtum im Himmel, in eine Dimension, wo ich nie Zutritt hatte, wo zuerst nur der Herr Jesus einging und wo nur Menschen seines Leibes folgen können durch diesen Kanal und kann dann in der innerste, tiefste, heiligste Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott sein, weil ich vom Sühnedeckel stehe, vom Sohne Gottes. Und da ist keine Trennung mehr. Ist doch gewaltig. Wenn die Gläubigen so leben würden, in dem Bewusstsein, dass sie das haben, würden sie vielleicht anders leben. Sie leben manchmal wie die Heide, dass du denkst, sie sind immer nur draußen vor der Stiftshütte und da im Dreck fällt es ihnen besser wie drinnen im Heiligtum. Das ist einfach Vorspann. Ich wollte das erklären. Und zwar, jetzt kommt nämlich etwas, mir ist das über Jahre nicht aufgefallen. Und wo ich dann wirklich durchbrach zur Wiedergeburt und gläubig war, dann ist mir das so schnell aufgefallen, dass eine meiner ersten Bibel ist, von dem habe ich ein Register gemacht. Das habe ich gestern Abend rausgeholt, habe mir mein Register angeguckt, ich muss nichts ergänzen. Und in dem Register habe ich gesagt, oh, also gut, ich verstehe es. Wenn es um das Reich Gottes geht, dann geht es um Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes. Das ist die Dreiteilung, die Gott hier anzeigt, dass sie existiert. Und in jedem dieser drei Dinge passiert etwas anderes. In jedem dieser drei Teile ist was anderes im Zentrum. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Bibel dann anfängt, das ganze geistliche Leben gemäß diesem Raster oder diesem Muster in drei Teile oder Bereiche aufzuteilen. Und das möchte ich heute Morgen mit uns ansehen. Nämlich, um ganz einfach festzustellen, für mich und für dich persönlich, für den, der jetzt hier vielleicht das noch nicht erlebt hat, bist du überhaupt im Heiligtum Gottes? Bist du in einem Geist zu einem Leib getauft? Bist du gewaschen? Bist du wiedergeboren? Bist du Gotteskind? Das Zweite für die Gläubigen. Eine ganz, ganz primitive Frage. Wo lebst du? Lebst du im Vorhof? Lebst du im Heiligtum? Oder lebst du im Allerheiligsten? Wo lebst du? Das kann man relativ leicht feststellen. Also das ist jetzt Bildersprache. Ich mache jetzt bewusst das von der Bildersprache her und werde einfach versuchen, diese Teile etwas aufzuzeigen. Die Bibel sagt es ein bisschen theologischer und ein bisschen einfacher. In 1. Thessalonicher 5, 23. Da geht die Bibel hin und sagt, Dreiteilung, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Das sagt die Bibel. Du Mensch, du bestehst aus Geist, Seele und Leib. Du hast genau die gleiche Dreiteilung. Jetzt kommt es darauf an, wo du lebst. Dann wird es wirken. Je nachdem, wo du lebst, wird es wirken und je nachdem, wie du dich gibst, ob du im Allerheiligsten bist, wird Geist, Seele, Leib geheiligt sein oder wenn du im Vorhof bist, dann ist nur der Geist geheiligt. Wenn du im Heiligtum bist, dann ist auch die Seele geheiligt. Wenn du im Allerheiligsten bist, ist Geist, Seele, Leib geheiligt. Also je nachdem, wo du lebst, von diesem Bild der Stiftshütte her, je nachdem, wie du zum inneren Heiligtum Gottes stehst und wo du dich da aufhältst, je nachdem wirst du entsprechend etwas tun oder nicht tun. Wirst du Reaktionen hervorbringen oder nicht hervorbringen? Wisst ihr, ich weiß das, die Menschen verzweifeln manchmal an sich selber. Das braucht man nicht. Sobald ich einmal begriffen habe, wo ich das mir angeguckt habe, wisst ihr, da kommt schon, alles klar. Ungefähr eine Viertelstunde später bin ich in den Vorhof reingefallen. Und zwar eine Bruchlandung. Ich bin dann da gelegen, also innerlich da gelegen, und ich sage nur zu meiner Frau, das ist Anfechtung. Meine Frau, naja, das war klar. Und dann habe ich mir überlegt, habe gesagt, jetzt benimmst du dich, du hast jetzt hier die Erkenntnis, und jetzt benimmst du dich wie ein vollkommener Vorhofgläubiger. Du bist jetzt wieder im Vorhof, wie zur besten Zeit. Jetzt bist du innerlich in diese Haltung reingefallen. Raus, geh mal ins Allerheiligste. Ich habe es nicht immer geschafft, ins Heiligtum zu gehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wo ich dann heute Morgen aus dem Bett aufgewacht bin, da war ich wieder in einer besseren Verfassung. Aber es ist einfach, es ist Fakt, dass wir uns in diesen drei Teilen bewegen. Und zwar, es kann sein, dass du dich mit dem Großteil deines Lebens im Allerheiligsten bewegst. Im vollkommenen Glaube an das vollkommene Opfer. Es gibt Teile, wo bewegst du dich im Heiligtum. Es kann aber auch sein, du bewegst dich mit Teilen, obwohl du ein gereifter Gläubiger bist, im Vorhof. Und das ist ja das, wo du die anderen Gläubiger und dich selber ärgerst und vielleicht auch im Herrn Arbeit machst. Und einfach, um das einmal festzustellen, wie denn das so aussieht, habe ich diese Bereiche einfach einmal aufgelistet. Also es geht um Geist, Seele, Leib. Wenn du im Allerheiligsten bist, ist alles erfasst. Wenn du dich aber in andere Teile aufhältst, vor allem her, dann ist es einfach schwierig. Was passiert denn im Geist? Laut 2. Korinther 7,1 ist der Geist verantwortlich für die Gesinnung. Wenn ich wieder geboren bin, die Bibel sagt, wir haben Christi Geist, wir haben Christi Gesinnung, dann hast du an und für sich die richtige Gesinnung. Das ist schon mal wichtig, die richtige Einstellung. Aber man kann auch die beschmutzen. Das sind nur Dinge des Vorhofs. Die zweite, die seelische Ebene, dort sind die Emotionen. Emotionen können positiv und negativ sein. Der Herr kann auch Freude geben in der Seele, die nicht vom Fleisch ist, sondern die aus dem Heiligen Geist kommt. Aber im seelischen Bereich, wenn ich im Heiligtum bin, dann ist auch mein seelischer Bereich geheiligt. Dann ist auch das in Ordnung. Und die dritte Stufe, Geist, Seele, Leib. Wenn ich im Allerheiligsten bin, dann ist auch mein Leib in der Gestalt geheiligt, dass ich dann von meinen Taten und von meinem Tun her, wo ich hingehe, was ich in meine Hände tue, was ich in meine Füße tue, was ich in meinem Körper tue, dass auch das geheiligt ist. Darum sage ich ausdrücklich, manche Teile können Heiligtum sein. Manche Teile können das Allerheiligste sein. Aber manche sind bloß letztendlich Vorhof. Also, dass man richtig versteht. Ich möchte doch kein Dogma draus machen. Ich nehme das nur jetzt als Musterbeispiel, um es zu zeigen, dass es solche Dinge gibt. Zum Beispiel sagt die Bibel auch beim Wille Gottes, ich habe mir das lange überlegt, gell? Leute kommen zu mir und sagen, gibt es die einzige Frau im Leben, die ich heiraten soll? Ich kriege ein Problem. Also ich bin überzeugt, dass ich die richtige geheiratet habe. Vor 39 Jahren bin ich Bus gefahren und dann hat es eingeschlagen, wie eine Explosion. Und ich bin überzeugt, jetzt nach 39 Ehejahren, es war richtig. Es war wohl 100. Aber ich muss dann die Gläubige erklären und sagen, weißt du, du kannst im Wille Gottes heiraten. Und die Bibel lehrt nicht, dass es nur eine gibt. Ich hoffe, dass niemand schockiert ist. Vielleicht heiratest du auch, klappt es mit der 100er nicht, dann heiratest du die, die bloß 60 hat. Und das ist immer noch der Wille Gottes, das ist immer noch in Ordnung, aber ist halt ein bisschen gedämpft. Oder du gehst klar nur dorthin, wo 30 sind. Die Bibel sagt ja, es entwickelt sich 30, 60, 100, die Frucht. Und du hast jemanden, der nur 30%, also nur der Gute, also im einfachen Wille Gottes ist. Und dann geht es nicht so ideal. Aber es ist immer noch Wille Gottes. Und die Bibel sagt in Römer 12, ganz wichtiger Punkt, Vers 2, passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Gut, wohlgefällig, vollkommen. Es gibt hier Ebenen. Kannst natürlich auch gar nirgends dort landen und im Ungehorsam gegen den Wille Gottes handeln, das kenne ich ja aus der Seelsorge, und dann hast du hinterher ein Problem. Dann hast du ein Problem. Wisst ihr, manchmal, wenn Leute zum Jammern kommen, muss ich mir auf die Lippe beißen, dass ich nicht sage, selber schuld. Wisst ihr warum? Weil ich genau weiß, wo es herkommt. Und manchmal musst du auch seelsorgerlich hier tiefer schürfen und sagen, warum hast du die oder warum hast du den geheiratet? Es war falsch. Bloß ist es rum, weil die Bibel kennt keine Trennung. Wenn es rum ist, ist es halt rum. Dann hast du die Schlacht verloren. Dann musst du mit dem leben. Ich habe gesegnete Männer Gottes, die eine große Berufung hatten. Habe ich gesehen, wie sie zugrunde gingen geistlich, beziehungsweise nicht aufblühen konnten geistlich, weil sie hier einen Fehler gemacht haben. Wohl dir, wohl mir. Wenn du einen Mann oder eine Frau hast, wenn du verheiratet bist, die zu deiner Berufung passt, die zu deiner geistlichen Aufgabe Ja sagt, die wenigstens 30, mindestens 60 und noch besser 100% dem Wille Gottes entspricht. Man kann auch aus 30 noch 100 machen durch Veränderung der Gesinnung, dass man uns richtig versteht. In Matthäus 13, 8 ist das ja beschrieben, wo er ganz klar sagt, wenn jemand Gottes Wort hört, dann kann es sein, dass Frucht entsteht. Er sagt, anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches hundertfältig, das ist der Idealfall, etliches 60, etliches 30-fältig. Wisst ihr, ich will da kein Schema draus machen, aber es bietet sich an, wenn man die Stelle alle liest, dass man sagt, das ist wohl Geist, Seele, Leib, das ist wohl Vorhof, Heiligtum, Allerheiligste, das ist wohl da, wie ich mich da gäbe. Je nachdem wird etwas herauskommen. Und der Herr sagt ja nicht, dass 30 schlecht ist, sondern er sagt einfach, es ist so. Und dann natürlich kommt dann auch eine weitere Dreiteilung, die die Schrift vornimmt, in 1. Johannes 2, 12 bis 14. Gell, manche haben das überzogen, haben hier Lehre draus gemacht. Das möchte ich nicht tun, sondern ich möchte es nur als Musterbeispiel aufzeigen, dass man vielleicht überlegt, kann es sein, dass ich in meinem Leben mich in einem Teil im Vorhof aufhalte? Ich sage nachher genau, was Vorhof heißt. Ich sage genau, was Heiligtum heißt und was Allerheiligstes bedeutet. 1. Johannes 2, 12. Ich schreibe euch Kinder, das steht im griechischen Tekna, also das normale Wort für Kind. Also es gibt das Kinderstadium, wird nur unterteilt. Paidios ist zum Beispiel das kleinere Kind. Ich habe eine Enkelin, die ist 5, das ist ein Paidios. Ich habe einen anderen Enkel, der ist jetzt, wird jetzt 8, 9. Der ist eher, das würde man unter Tekna verstehen. Und dann gibt es noch Präfe, das sind die Babys. Also diese drei Stufen möchte ich jetzt mal nicht behandeln, sondern einfach, es gibt das Kinderstadium. Das Nächste, was dann dieser Text sagt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, er redet von den Jünglingen, das ist Altdeutsch, oder jungen Männern, das zweite Stadium, und das dritte Stadium von den Vätern. Jetzt haben wir hier eine Besonderheit, dieses dreifache Wachstum vom Baby über Jüngling zum Vater betrifft alle unsere Bereiche, weil unser persönliches Wachstum spielt immer eine Rolle. Natürlich ist das Ziel Gottes, dass du erwachsen wirst, dass du ein Vater, in dem Fall in Christo wirst. Auch eine Schwester soll ein Vater in Christo werden, weil die Erlösung männlich ist. Das ist der ganze Grund. Wir haben die Sohnschaft, nicht nicht Kindschaft, sondern Sohnschaft. Männlich. Hebräer 13, 8. Wichtiger Punkt. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Also jahrelange Erfahrung seelsorgerlich. Jahrelange Erfahrung privat. Jahrelange Erfahrung mit vielen Charakteren. Vielen Charakteren in Gemeindearbeit. Ich war eigentlich von der ersten Minute, wo ich gläubig wurde, in Gemeindearbeit eingebunden. Ich war aber gleichzeitig die ganze Zeit in Berufen, wo ich sehr viel mit Menschen zu tun hatte. 30 Jahre auf der Bank vorne im Kundenverkehr, da hast du praktisch alles, was ein Mensch zu bieten hat, negativ wie positiv, da explodiert's. Und wenn man mir etwas erzählen will, was ein Mensch ist, sei, sorry, habe ich erlebt, ich weiß, was der Mensch ist. Das Einzige, mit dem ich da wirklich in der Tiefe von ganzem Herzen immer jubelnd zustimmen kann, ist der Hiob, vor allem Hiob 14, aber auch Hiob 15. Müssen wir mal Hiob lesen, was der Hiob über den Mensch sagt, genau so ist er. Und diese Erfahrung hat mir doch etwas gezeigt. Und dieses gestern, heute und in Ewigkeit, das hat mit diesem Vorhof, mit diesem Heiligtum und diesem Allerheiligste zu tun. Der Jesus ist derselbe gestern. Das ist mal ganz wichtig. Es ist für mich ungeheuer wichtig, dass der Herr Jesus meine Sünde ausgelöscht hat. Ich war jetzt kein so großes Kaliber, aber für meine kleine bürgerliche Herkunft als einziger Sohn einer Bäckersfamilie hatte ich doch schon einiges auf dem Kerbholz. Also sagen wir, bei mir hat sich das schon rentiert. Wir waren eine wilde junge Mannschaft. Wir waren Sportler, ich habe Fußball gespielt, wir sind Skirenner gefahren und wir haben eigentlich jetzt das, so wie es heute die Jugend macht, mit Drogen und so, das gab's, war bei uns kein Thema. Also Sexualität war zwar auch da, aber bei uns haben sich das noch ein bisschen auf andere Ebene abgespielt. Aber es war doch so, dass als ich mich bekehrt habe, dann habe ich begonnen, ein paar Dinge in Ordnung zu bringen. Ich habe die Briefe noch zu Hause. Zum Beispiel eine Kollegin hat mir geschrieben, eine ältere Kollegin, du hast vergessen zu unterschreiben, aber ich habe gleich gewusst, von wem der Brief ist. Na, ich denke, danke. Wo ich dann bekannt habe, was ich hier gedreht habe. Und das ist das Gestern. Ich bin unendlich dankbar, dass der Jesus meine Vergangenheit ausgelöscht hat. Alles, was ich falsch gemacht habe, und ich kann mich erinnern an Sünde vom Kleinkindesalter an bis dann in die Jugendzeit, ist gelöscht durch Jesu Blut. Es gibt nichts Größeres. Es gibt es aber Gläubige, die sich im Vorhof aufhalten, liebend gerne. Und diese Gläubige, die sich im Vorhof aufhalten, bei denen ist etwas, die dreht sich die ganze Zeit um das Gestern. Die dreht sich die ganze Zeit um die Heilsgewissheit. Die dreht sich die ganze Zeit darum, hat er jetzt mir das wirklich vergeben? Bin ich jetzt wirklich wieder in Ordnung? Darf ich es Abendmahl nehmen? Oder was ist jetzt? Muss ich noch was in Ordnung bringen? Muss ich jetzt noch zu meiner Freundin, die ich vor 74 Jahren, ich überspitze es einmal, dann schnöde, ohne Entschuldigung einfach verlassen habe als Schüler, muss ich mich jetzt noch entschuldigen? Wie das so Zeugs kommt, das kam bei mir auch schon. Ich hatte ja mal eine Freundin, das war meine erste Freundin, da habe ich mir auch schon überlegt, ob ich es in Ordnung bringen muss. Da muss ich eher lachen drüber. Wisst ihr, das war eine Kinderei damals. Aber wisst ihr, das ist typisch für Vorhof. Du drehst dich immer um die Vergangenheit, um das Gestrige. Du kommst nie zur Ruhe. Dauernd, oh, hat der Herr meine Sünde wirklich vergeben? Hat er sie nicht vergeben? Oh, ich fühle jetzt nichts. Bin ich noch in der Gnade? Wisst ihr, das ist typisch Vorhof. Das ist ein Herz, das im Vorhof lebt. Wenn jemand heute lebt, dann ist es ganz anders. Da dreht sich alles um den Sieg im Alltag. Heute Sieg. Das sind auch die Brüder, die dann hinstellen, wenn sie predigen und sagen, bist du heute in Ordnung mit Gott? Da dreht sich alles ums Heute. Wenn der Herr heute kommt, wo bist du? Das ist typisch. Das ist alles heute. Jetzt in der Sekunde, in Ordnung. Verlass den Saal nicht, bevor du Buße getan hast. Das ist ja richtig. Aber diese Leute drehen sich nur um das. Die haben auch meistens keine Barmherzigkeit mit denen, die im Vorhof sind. Das ist mir schon aufgefallen. Ich habe einen Evangelist gesehen, kam eine Schwester, stand jetzt in Reihe. Das ist also eine unsinnige Praxis. Der hat ihn nach vorne gerufen, jetzt standen sie da alle in Reihe. Dann hat der eine nach dem anderen, wie in der Kinoreihe, hat er abgehandelt. Dann ist die eine Schwester, ich stand dahinter, hat er gesagt. Und? Da hast du gemerkt, das ist ihm schon zu lang gegangen. War nicht sehr seelsorgerlich, hat die eine Schwester etwas angepfiffen. Ein Schluss! Ich habe keine Heilsgewissheit. Gell? Natürlich, gell, das riecht auf sie los, ist war alles. Weißt du, die Leute, die im Heiligtum dann hier sind, die nur das heute kennen, das sind die Jünglinge, das sind die Kraftstrotzenden. Ja, meistens sehr unbarmherzig. Mein Bruder hat uns mal erzählt, er war in dem Zustand, er war Evangelisation, draußen waren seine Schulkameraden, die hat das abgekriegt, hat er geschrien, vorne vor Einleitung her. Draußen sind die Hunde! Wo er dann rauskommt, ist aus dem Zelt, haben seine Freunde, da haben sie, wie man Hund mit Steinen bewirft, haben sie mit Steinen beworfen. Also ihr versteht, was ich meine. Wisst ihr, man denkt dann, das ist das Wahre, dieser entschiedene Mann. Ich bin da ganz vorsichtig, wenn so jemand ganz brachial und ganz entschieden und ganz heilig ist, sage ich immer, hoppla, vielleicht habe ich es wirklich bloß mit einem Heiligtumschristen zu tun. Vielleicht habe ich jemanden, der im Heute lebt, vielleicht ist er bloß ein 60er. Vielleicht ist es bloß ein Mensch, der Seele und Geist kontrolliert, aber ist das schon alles? Ihr begreift. Aber das ist typisch. Also das Gestern ist immer das Baby in Christo, das ist auch der krank ist, dem man helfen muss. Heute, da dreht sich alles um, heute ist der Sieg. Und der Herr ist derselbe in Ewigkeit. Das ist fantastisch. Wisst ihr, da dreht sich es nicht ums Kurzfristige, sondern da hast du den Blick für die Ewigkeit. Da sagst du, wie muss ich geistlich dem Lamme folgen, dass Frucht für die Ewigkeit entsteht. Du überlegst dir die ganze Zeit, wenn ich jetzt etwas sage, mein Herz brennt und ich sage es, gibt es Frucht für die Ewigkeit. Es ist besser, ich halte meinen Mund, weil dann eher Frucht entsteht. Wisst ihr, der hat den Blick für die Ewigkeit, der sieht das Preisgericht, der sieht der Herr Jesus, der sieht seine Ziele, der hat eine ganz andere Zielsetzung. Weißt du, wenn du jetzt die Gläubigen mal anguckst, natürlich, gell, ich würde nicht hingehen zu einem Gläubigen, der jetzt ganz entschieden dasteht, würde ich zu ihm gehen und sagen, hey, du bist nur im Heiligtum. Der wird mir wahrscheinlich was erzählen. Ich möchte es auch nur illustrieren. Ich ziehe die Bilder wirklich nur heran zur Illustration, damit man sich mal ein bisschen Gedanken macht, wo man sich bewegt. Wisst ihr, und damit dann nicht mehr so ganz unbarmherzig ist, wenn jemand im Vorhof ist. Es gibt Menschen, also ich möchte dich nochmal betonen, die sind wiedergeboren, die sind gerettet und haben keine Heilsgewissheit, hatte ich selber, über ein Jahr. Die sind durch die Tür Jesus Christus eingegangen. Die haben am Brandopferaltar das Opfer Jesu angenommen. Die sind gewaschen durch Jesu Blut. Die sind in einem Geist, seinem Leib getauft. Die gehören zum Leuchter. Die gehören zu denen, die vom Schaubrottisch essen dürfen. Die beten den Herrn an. Das ist eine Heilsgewissheit. Das ist oft der Fehler, weil sie die Heilsgewissheit an einem falschen Punkt suchen. Wisst ihr, was ich früher geglaubt habe? Völliger Unsinn. Und ich bin zusammen mit meinem Bruder am Rand, wirklich am Rand des Kollapses, dass ich nicht in der Psychiatrie gelandet war, war alles. Und nicht aus Krankheitsnöten, sondern aus wirklich geistlichen Kämpfen. Wir haben geglaubt, was in der Lutherbibel steht. Sein Geist gibt Zeugnis meinem Geist. Entschuldigung, das steht da nicht. Da steht im Griechischen das Wort Syn. Syn mertirontes. Das heißt, sein Geist bezeugt zusammen mit meinem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, der Heilige Geist kann dir 100-mal bezeugen, dass du Gottes Kind bist. Wenn du nicht deinem Geist dieses Zeugnis annimmst, dann hast du keine Heilsgewissheit. Wisst ihr, von daher ist es so, man kann wiedergeboren sein, Gottes Kind, und trotzdem keine Heilsgewissheit haben. Und da muss man barmherzig sein mit diesen Gläubigen. Wisst ihr, da kommen die Perfektionisten und sagen, du dienst nicht Gott richtig. Und ich sage, was soll der Unsinn? Das sind oft die hingegebensten Leute, die wirklich Gott dienen wollen. Die sind nur psychisch kaputt, die sind im Kampf vom Teufel Weitwund geschossen worden. Wisst ihr, was Weitwund heißt aus der Jägersprache? Du hast einen Schuss gekriegt und jetzt bist du so, dass du dich kaum noch wehren kannst, du kannst kaum noch fliehen und der Jäger wartet, bis er dir den Fangschuss gibt. Und genauso ist hier bei diesen Gläubigen, die im Vorhof sind. Das ist Vorhof. Und da muss man barmherzig sein mit diesen Gläubigen. Aber man muss auch mit denen im Heiligtum barmherzig sein. Also wenn du jemanden siehst, der so richtig kraftmeierisch ist, du darfst den auch nicht belächeln. Sondern du musst sagen, oh Herr, erbarme dich. Wenn die Schule Gottes anfängt, dann wird aus dieser Kraftmeierei wird langsam Blick für die Ewigkeit. Ich habe mit meinem Bruder mal wegen der Auseinandersetzung über Verführung ziemlich harte Auseinandersetzungen gehabt. Er war brutal und ich habe gedacht, ich sei nicht brutal, aber vielleicht war ich auch brutal, ich weiß es nicht. Jetzt haben wir uns getroffen nach vielen, vielen Jahren. Er hat auch das Zitat gebracht, hat gesagt, es ist wie beim Wein, der Alte wird milder. Hat er gemeint, jetzt können wir plötzlich über geistliche Themen reden, ohne uns die Schädel einzuschlagen. Und beide sind gereift, da hat der Herr wirklich was getan. Versteht ihr? Wenn ich jetzt das habe, die deutsche Krankheit, kennt ihr die deutsche Krankheit? Ihr wisst ja, dass Deutschland noch nicht so lange gibt. Spiegelzahl Versailles 1870, 71. Ich denke, ihr kennt das Bild. Der Bismarck vom Ding steht, vom Kaiser. Die deutsche Krankheit heißt zwei links, zwei rechts. Die deutsche Krankheit heißt Hauptmann von Köpenick. Die deutsche Krankheit heißt Schema. Die deutsche Krankheit ist Schema F. Alles nach Schema. Steht ihr? Wenn ich alles nach Schema angucke und da wackelt deine Heilsgewissheit, du bist nicht gerettet. Damit treibst du die Gläubigen in den Wahn. Wenn du nicht begreifst, um was es geht, wirst du sagen, das sind die Wahren und denen laufen wir dann nach, die jetzt hier kraftmeierisch mit geballter Faust von sich geben, hier, heute. Ist genau das Gleiche. Wenn man das nicht begreift, und sagt, aber der, wo für die Ewigkeit guckt, der ist schon lasch. Versteht ihr, so ist das. Sobald man aber den Blick kriegt, Geist, Seele, Leib, Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes, 30, 60, 100, gestern, heute, Ewigkeit. Sobald man da ein bisschen einen Blick dafür kriegt. Also nochmals, keine Lehre draus, sondern auch kein Schema, sondern einfach als Illustration. Sobald man hier einen Blick dafür kriegt, wird man ruhig, da wird man gelassen, da hält man viel mehr aus. 1. Korinther 3, 12. Das ist eine Beschreibung des Preisgerichtes. Vorher sagt der Paulus ganz klar, einen anderen Grund kann niemand legen, als der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Das ist die Wiedergeburt. Jetzt erklärt er. Wenn aber jemand auf diesen Grund, also ein Geretteter, jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu und Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, wenn es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wisst ihr, das ist jetzt eine ganz, ganz einfache Sache. Die Bibel beschreibt es so, dass es ein Kind begreifen kann. Wenn Gott über unser Leben ein Feuergericht drüber lässt, was passiert dann mit allem, was aus dem Vorhof kommt, aus Holz, Heu? Was passiert da? Holz, Heu. Stroh. Alles das Zeug. Das ist weg. Einfach weg. Mir hat einmal auch ein Bruder erzählt, der hatte mal ein Zeugnis gegeben und da war ein weiser alter Mann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die weise alter Männer habe ich gefürchtet als junger Gläubiger. Mich hat damals so ein alter Mann, hat mich immer gestoppt. Er ist inzwischen beim Herrn, aber es war eine große Segenszeit. Wenn ich in der Versammlung, es war eine auswärtige Versammlung, Dienst hatte und ich habe rumguckt und die Leute habe ich gesehen, die meisten waren zufrieden, ich habe aber das hat mich gar nicht so interessiert. So, mich interessiert, ob er in der letzten Reihe aufsteht. Wenn er in der letzten Reihe ganz langsam aufgestanden ist und zu mir vorgekommen ist, habe ich gewusst, so, jetzt kriegst du wieder eine. Er hat gesagt, Karl Hermann, du benutzt dauernd dieses Wort, das ist nicht in Ordnung. Gewöhne es dir auch ab. Er hat gesagt, danke. Ihr versteht, wir brauchen solche Schleifsteine, dass das letztendlich dieses Holz, oder es ist ja noch, das ist ja noch in dem Fall Stroh und Heu, dass das verbrennt. Und dann verstehst du auch, und so ein alter Gläubiger, jetzt hat der andere Gläubige Zeugnis gegeben, sagt, er hat Zeugnis gegeben, hat der Herr Jesus bezeugt. Steht der alte Mann in der Versammlung auf, müsst ihr euch vorstellen, du gibst Zeugnis, bist begeistert, vorne stehst, und dann steht er auf und sagt, ach, Blätter nur. Kennt ihr die Geschichte vom Feigenbaum? Er hatte keine Frucht, nur Blätter. Und der hat auch was erzählt aus dem Vorhof oder was ich war, aber auf jeden Fall hat der Mann dann gesagt, ach, Blätter nur. Und solche Sachen vergisst du nie mehr. Ich habe auch ein paar so ganz, ganz kuriose alte Brüder, die haben mir solche Dinge gesagt, das vergisst du, solange du lebst, nie mehr. Holz und Steine im Heiligtum, wisst ihr, was da passiert? Holz und Steine. Das Holz verbrennt, die Steine verbrennen nicht. Also da bleibt schon mehr. Aber Gold und edle Steine, die werden durchs Feuer geläutert. Das heißt, was ich aus dem Vorhof hervorbringe, ist in der Regel reicht gerade, um gläubig zu sein, reicht in der Regel gerade, um wirklich dem Herrn zu dienen, was an Frucht, was dann im Heiligtum passiert, da wird schon etwas übrig bleiben. Aber wahre Frucht, die dann zu Kronen führt, es gibt ja 5 Kronen, die dann zu Kronen führt und die wirklich Frucht bringt für die Ewigkeit, das ist nur im Allerheiligsten. Versteht ihr? Und wir dürfen nicht wie Preuße das ansehen, schematisch, 2 links, 2 rechts und müssen differenzieren. Es gibt auch Gläubige, die bringen viel Frucht auf bestimmte Sektoren, auf die anderen sind sie Babys. Das ist Mangel, da muss man helfen. Man muss auch Geburtshilfe. Mein Bruder hat das einmal wunderbar illustriert. Er hat gesagt, dieser Zustand, Kleinkind, Jüngling, Vater in Christo oder Geist, Seele, Leib oder 30, 60, 100. Oder gestern, heute, Ewigkeit. Er sagt, es ist wie bei einem Kind. Ich weiß das, weil ich habe die Kinder bei uns auch teilweise badet, wenn meine Frau im Krankenhaus oder so war. Ich bin immer noch stolz darauf, dass ich ein Kind ohne es zu halten baden konnte. Da bin ich immer noch stolz drauf. Das ist ein ganz einfacher Trick. Und er sagt, wenn du ein Kleinkind badest, dann musst du es halten. Oder zumindest musst du ihm Hilfe geben. Ein Kind kann allein nicht baden, Baby. Und genauso ist es bei den Gläubigen, die im Vorhof leben, die im Gestern leben. Sie brauchen immer Hilfe von Menschen. Sie hängen die Menschen immer am Rockzipfel. Da muss man barmherzig sein. Man darf sie nur nicht an sich binden, das ist auch falsch. Aber sie hängen die Menschen da unten am Rockzipfel, das ist auch Vorhofschristentum. Und denen muss man helfen, dass sie sich baden können. Denen musst du helfen, dass sie rein werden. Denen musst du helfen, immer Händchen halten und mit ihnen vorwärts gehen. Er sagt, so ein Kleinkind, ich habe noch Bilder von meinen Kindern, wo sie ein bisschen größer waren, dann badet sie allein. Da war immer eine Mordsauerei im Bad. Die haben allein gebadet, aber frage ich wie. Die haben mit Lust gebadet, das kannst du wirklich sagen. Ich habe ein Bild, wo ich glaube, der Pimi ist drauf und Steffi. Da siehst du, da hat es gespritzt, da war alles, da musstest du hinterher. Musste ich aufräumen. Meine Frau sagt manchmal, wenn ich im Bad war, sieht es gleich aus, aber ist noch was anderes. Und jetzt sagt der alte Bruder, weißt du, Und dann gibt es ein Stadium, wo du sehr gewählt, mit höchstem Genuss, dein temperiertes Badwasser mit ätherischen Ölen anreicherst. Du hast das richtige Handtuch, du hast ein Kopfkissen in der Badewanne, du gehst in die Badewanne, du hast eventuell Lesestoff, du hast alles greifbar und dann badest du mit Wonne und mit höchster Kultur. Ihr versteht, was ich meine. Ist jetzt vielleicht ein profanes Bild. Aber so ist es. Wisst ihr, wenn ich plötzlich nicht, der Todfeind der Arbeit im Reich Gottes ist dieses preußische Schema. Alles gleich, alles gleich. So, ich muss da aufpassen. Wisst ihr, wenn bei mir ein Bruder aufstehen würde, ihre Verkündigung würde sagen, ach, Blätter nur, ich würde käsweiß werden. Ich würde heimgehen. Ich würde mich einschließen. Ich würde Buße tun. Ich würde vor dem Herrn liegen und sagen, Herr, ist das wirklich wahr? Mich würde das treffen wie ein Keuleschlag. Erster Johannes 5, 8. Die Seite der Wunde Jesu. Das ist auch sowas. Die drei Zeugnisse auf der Erde. Das ist ja hier, was hier passiert. Geist, Wasser, Blut. Hier haben wir einen Punkt. Blut, das gehört mit. Obwohl das Blut absolut das Totalste, das Wichtigste ist, was es gibt. Aber die Gläubigen, die hier von den Kräften her im Vorhof sich bewegen, die brauchen am meisten das Blut. Weil sie haben immer nur ein Problem mit der Reinigung. Reinigung, Reinigung, Reinigung. Bin ich in Ordnung, bin ich in Ordnung. Die Gläubigen, die schon im Heiligtum sind, die haben in der Regel eher als Mittel Wasser, das Wort Gottes und die Wirkung durch den Heiligen Geist, Wort Gottes. Das sind Lehrfragerprobleme. Die schlagen sich die Schädel ein. Und die Letzte, die wiederum im Allerheiligsten lebt, das ist Geist, der Wandel im Geist. Weißt du, du musst genau wissen, wegen was du streitest. Ich streite nicht wegen allem. Ich habe viele Brüder, die streiten mit mir wegen dem Dreck. Aber ich streite bei weitem nicht mit jedem. Aber ich habe ein Prinzip. Ich sage es immer ganz wichtig. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich etwas sehe, das Dritte gefährdet und ich aushalten würde, dann greife ich ein. Da bin ich auch zur härtesten Maßnahme bereit. Aber wenn es das nicht wert ist, Entschuldigung, wenn ich es aushalte, es wird kein Dritter gefährdet, ich halte es aus. 2. Timotheus 2, 24, 25. Ein Knecht des Herrn muss sanftmütig sein und muss auch die Frechheit der anderen aushalten. Wisst ihr, ich habe Gemeinde gekannt, wenn da einer ein bisschen frech geworden ist, haben sie unter Gemeindezug gestellt. Entschuldigung. Müssen wir aushalten. Ein bisschen Dreck werfen ist nicht so schlimm. Manchmal werfen sie ein bisschen viel Dreck, aber man kann sich ja waschen. Ihr begreift, was ich sagen will. Eine gewisse heilige Gelassenheit, ein Durchblick zwischen was ist Vorhof, was ist Heiligtum? Was ist Allerheiligstes? Wisst ihr, wenn die Brüder streiten, wann die Entrückung ist, bei Offenbarung 4, bei Offenbarung 11, bei Offenbarung 19. Und wir sagen, da gibt es eine ganz einfache Methode. Du wirst es erleben. Und vielleicht guckst du dann dumm. Vielleicht ist sie weder bei 4, noch bei 11, noch bei 19. Wisst ihr, warum soll ich mich streiten? Für was, wo die Bibel nicht 100% fixiert? Es gibt immer ja die Sache, dass in der Regel die Lehrfrage zwei Seiten haben. Dann hast du Brüder, die sehen nur eine Seite, die anderen Brüder sehen nur die andere Seite, dann schlagen sich die Schädel, das ist genauso dumm. Aber das kommt alles, wenn man vielleicht im Heiligtum so richtig zu Hause ist und sich richtig kräftig fühlt und sich stark fühlt. Und wenn man den Eindruck hat, jetzt muss ich den anderen endlich mal zeigen. Und natürlich gibt es auch im Gebet diese Dinge, steht im Epheser 6. Da gibt es Gebet und Flehen, das ist in der Regel Vorhof. Du hast immer nur, oh Herr, erbarme dich, erbarme dich. Dann hast du im Zweiten Fürbitte und Wachen. Du kannst plötzlich für andere auch was tun. Du bist plötzlich bereit für andere. Und das Dritte heißt, bete im Geist, dass du plötzlich im Heiligen Geist betest. Du betest so, wie es Gott gemäß ist. Es gibt natürlich dann nur im Korinther so Zustände, wo es heißt, alle, die den Namen des Herrn anrufen, sind auf jeden Fall Gläubige, berufene Heilige, Gläubige, die schon in ihrer Berufung vorwärts geht. Und dann gibt es Geheiligte in Christo, die alles auf den Altar legen, die auch bereit sind, ihre Berufung, bereit sind, letztendlich ihre Geistesgabe, ihre Gnadegabe auf den Altar zu legen und sagen, Hauptsache, du wirst verherrlicht. Die zurückstecken können, versteht ihr? In der Natur, da hat der Herr Jesus etwas Wunderbares gezeigt. Markus 4, 28. Er zeigt, wie das von diesem Wachstum, das ich vorher gezeigt habe, her, wie das passiert. Markus 4, 28, dort sagt er, denn die Erde trägt von selber Frucht. Wenn du wieder geboren bist, wirst du automatisch bestimmte Reaktionen hervorbringen. Das ist der Grund, wenn es darum geht, ob jemand gerettet ist oder nicht. Das ist ganz einfach. Zeig mir, was er tut. Ich sage dir, ob er ein Gotteskind ist oder nicht. So einfach ist es. Wer im Dreck der Sünde lebt und dem ist wohl da drin, der ist nie im Leben Gotteskind. Mich immer betonen. Wenn aber jemand da ist, der Dreck nicht in den Griff kriegt, aber darunter leidet, da gehe ich eher davon aus, dass ich ein Gotteskind habe. Weil die Bibel sagt ganz klar, die Erde trägt von selber Frucht. Das heißt, Wiedergeburt hat bestimmte Reaktionen. Dann kommt der Halm. Der entspricht Wachstum. Du merkst, wie jemand stabil wird, wie jemand stark wird. Aber ich sage es mal ganz hart, oft haben die Leute, die im Heiligtum sind, meine kräftigen Jünglinge, die haben eine ganz starke Entschiedenheit. Die legen das ganz kräftig an den Tag. Aber in Frucht sie nicht viel. Ihr begreift, was ich meine. Wisst ihr? Draußen sind die Hunde, Steine werfen, Schädel einschlagen wegen Lehrfragen, solche Sachen. Aber Frucht sie wenig. Und die Natur sagt dann, Endstadium Ehre, der volle Weizer in der Ehre. Das ist das, was dann, wenn man im Geiste wandelt, wenn man der Wille Gottes 100% tut, wenn man wirklich nicht mehr im seelischen Bereich, sondern im geistlichen Bereich sich großteils aufhält, was dann passiert. Und ich möchte zum Schluss kommen mit einer ganz einfachen Bibelstelle. Matthäus 22, 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Die alte Übersetzung haben immer Gemüte übersetzt. Hingabe. Hingabe von ganzem Herzen. Absolute Entschiedenheit. Kein Vorwurf sein. Versteht ihr? Der Preuße sagt, ganze Hingabe, ganze Entschiedenheit. Allerheiligstes. Unsinn. Du kannst vollständig hingegeben sein, vollständig radikal und kannst vollkommener Vorhofschrist sein, der Stroh hervorbringt, keinerlei Frucht, der letztendlich noch wie ein kleines Kind dauernd gehätschelt werden muss. Gibt's? Da geht es um den Wille. Von ganzer Seele. Das ist auch eher, wo man die Sünde im Griff hat, wo man das Gekreuzigtsein mit Christus realisieren kann. Und die Gefühlswelten gewisserweise kontrollieren können. Aber auch da ist nicht gesagt, dass viel Frucht rauskommt. Nicht sündigen heißt nur lang nicht Frucht bringen. Versteht ihr den Unterschied? Nicht sündigen heißt noch lang nicht Frucht bringen. Nicht sündigen heißt nur lang nicht im Wille Gottes sein. Das ist der Irrtum. Von ganzem Gemüte oder von ganzem Denken. Das heißt, mein ganzes Denken ist auf den Herrn ausgerichtet. Was willst du, dass ich tun soll? Ehrlich, was willst du, dass ich tun soll? Kein zwanghaftes Suchen des Willens Gottes, sondern ganz natürliche, ganz einfache innere Einstellung. Eigentlich will ich das tun, was der Herr will. Und jetzt kommt was, was mir lehrmäßig dagegen geht. Wisst ihr, ich habe mich trennen müssen von Gemeinden. Ich habe mich trennen müssen von Kreisen. Zeitweise hat man mich auch aufgefordert, das ist ja ein verbrämter Rauschmiss, zu gehen. Ich habe beides erlebt. Aber in allem nicht bitter zu werden, sondern zu sagen, Herr, was ist dein Wille? Und zu sagen, Herr, wenn das dein Wille ist, dann ertrage ich das. Wenn es dein Wille ist, sitze ich ein Jahr auf dem Sofa mit 20 Büchern und lass mir es gut gehen. Wenn es dein Wille ist, dann zerreiße ich mich im Dienst, dass ich fast kaputt gehe. Ich habe das letzte 11 Jahre gemacht. Aber egal. Ich will, was du willst. Ich will dem Lamme folgen, wohin es geht. Steht dir? Jetzt kommen wir zu einem ganz einfachen Bild. Wenn du als Mensch die Tür der Stiftshütte passiert hast. Wenn du durch die Tür Jesus Christus eingegangen bist, dann hast du durch das vollkommene Opfer, durch den Brandopferaltar, durch das Waschbecken, hast du Vergebung der Sünde, du bist ein Gotteskind, du bist in einem Leib zu einem Geist getauft, du gehörst dazu, du bist ein Gotteskind. Sagt aber gar nichts aus über deinen Zustand. Das kann sein, du bist 20 Jahre nicht gewachsen, weil du in einer Sekte warst. Gibt es auch. Wenn du aber weitergegangen bist, dann vielleicht lebst du im Heiligtum. Du hast als Zentrum die Gemeinde, das ist für dich das Höchste. Du wirst Menschen zerstören wegen einer Gemeinde, wegen einem Prinzip. Wisst ihr, was es ist? Das ist der Jüngling, der mit Steinen wirft. Aber ich bin bereit, Menschen gnadenlos auszuschalten, wenn ich sehe, dass ein Schaden entsteht. Weil da gilt dann wieder das Richtige. Oder du bist im Allerheiligsten, dass du siehst, wie Gott es sieht. Dass du wirklich dann vollständig ruhst, im Zentrum deines Denkens ist die Stiftshütte, die Gemeinde, im Zentrum deines Denkens ist aber in der Stiftshütte die Bundeslade, im Zentrum ist der Sühnedeckel, im Zentrum ist das, was auf den Sühnedeckel gesprengt wurde, Jesu Blut, da kommt deine Seele zur Ruhe. So, jetzt kommt eigentlich das Wichtigste. Ich und du, wir müssen jetzt was klären vor Gott. Ganz einfach. Zuerst einmal muss jeder hier drin erklären, ob er je durch die Tür reingegangen ist. Wenn du nämlich durch die Tür nicht reingegangen bist, hinter diesen weißen Vorhang, dann kannst du tun, was du willst. Dann kannst du noch so fromm sein. Dann kannst du das größte Theater spielen. Du gehst verloren. Verstehst du? Das ist so, das hat jetzt nichts mit Drohung zu tun, sondern es ist einfach Realität. Entweder oder. Entweder bist du Gottes Kind oder nicht. Hat aber nichts mit der Heilsgewissheit zu tun. Ihr versteht? Die kann gestört sein, weil du im Vorhof lebst. Wir Gläubige, die wir drin sind, ohne Zweifel. Geschwister, lasst uns die preußische Brille nicht an den Nagel hängen. Mit der musst du was anderes machen. Leg sie auf den Boden und tritt drauf. Wisst ihr einmal? Tritt kräftig drauf. Dass es so kaputt ist, dass du sie nie mehr benutzen kannst. Und dann fang an, das zu sehen, wie Gott es sieht. Dass es Babys in Christo gibt, dass es Jünglinge in Christo gibt, dass es Erwachsene gibt, dass es Stadien des Wachstums, Stadien der Frucht gibt, dass es einen Vorhof gibt, wo man sich immer ums Gestrige dreht, dass es ein Heiligtum gibt, wo immer heute, 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 wo man Prinzipien drescht ohne Ende, und dass es ein Heiligtum gibt, wo man der Herr Jesus und die Ewigkeit sucht. Wisst ihr, und ich denke, dass schon wichtig ist, dass man hier klärt, wo man steht. Man hat weniger Niederlage, man hat mehr Sieg. Zum Zweiten ärgert man seine Geschwister wesentlich weniger. Wisst ihr, was für ein Drama, wenn ein Vorhofsgläubiger glaubt, dass er im Allerheiligsten ist und das verwechselt. Es gibt dann Katastrophe. Lasst uns einfach vor das Ergesicht Jesu treten und sagen, Herr, hier bin ich, zeig mir, wo stehe ich vor dir. Ich will im Allerheiligsten leben. Wisst ihr, was das Schönste über dem ist? Hebräer 10, 19, lässt zu Hause in Ruhe. Ich habe durch das Blut Jesu Christi Zugang zum Allerheiligsten. Ich kann, wenn ich will, im Allerheiligsten leben. Das ist kein Problem, wenn ich will. Ich bete zum Schluss. Jesus, danke dir einfach, dass auch das alte Bilderbuch des Alten Testamentes so einfach ist, dass man es verstehen kann. Ich danke dir einfach, dass du uns dieses Bild gezeigt hast, dass es ohne die Reinigung, ohne die Annahme deines vollkommenen Opfers, ohne das Eingehen durch dich, durch die Tür, dass es keine Gemeinschaft mit dir gibt, dass es letztendlich keine Errettung gibt, keine Gotteskindschaft. Dass aber auch wenn man da drin ist, dass man wegen dem nicht keine Probleme mehr hat, sondern dass dann auch der ganze Vorhof zum Problem werden kann. Dank dir aber auch, dass es ein Heiligtum gibt, wo diese radikale Entschiedenheit mit zu unserem Wachstum gehört, die ist auch genauso wichtig. Aber ich danke dir vor allem, dass du Allerheiligstes hast, wo man nichts mehr sieht als Jesus allein, wo du das totale Zentrum bist, wo unsere Seele zur Ruhe kommt, wo es auch dunkel ist, wo man nicht abgelenkt wird, wo letztendlich, wo es ruhig ist, wo Friede wie ein Wasserstrom unsere Seele durchflutet. Gib uns einfach geöffnete Augen, dass wir erkennen, wo unsere Probleme aus dem Vorhof kommen. Oder ob unsere Probleme gar aus dem Heiligtum sogar kommen. Und hilf uns, dir auf der Altar zu legen, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Und dafür danke ich dir. Amen.